Ich hatte auch eine Idee. Ich hatte sogar sehr, sehr schnell beim ersten Gebet für euch und für diese Predigt ein Wort auf dem Herzen, was in vollkommen anderen Zusammenhang steht, als ich predigen werde. Fand ich auch komisch. Macht man da mal nicht, dass man Texte aus dem Zusammenhang reißt. Haben wir auf die Bibelschule gelernt? Bös. Machen wir nicht. Ich mache heute. Ich bin heute mal bös. Und zwar herausgerissen aus den Endzeitreden von Jesus. Kennen wir jetzt in diese Zeit alle, wo auch manche denken, jetzt die letzte Zeit dran. Und die haben recht, die letzte Zeit ist schon dran. Wie lange noch dauert, wissen wir nicht, aber sie ist dran. Und dann sagt Jesus, und wenn ihr das alles, wir gucken in Lukas 21, Vers 28, und wenn ihr das alles seht, dann macht euch nicht vor Angst in die Hose, sondern dann erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Wir neigen dazu, wenn es um Endzeit geht, immer zu denken, es wird noch immer schlimmer. Es wird furchtbar. Es wird grausam. Keine Ahnung, ob es das wird. Aber Jesus sagt was anderes. Jesus sagt, erhebt eure Häupter. Das hat mehrere Vorteile, denn wer sein Haupt immer so unten hat, läuft Gefahr, irgendwo gegenzustoßen. Und sieht vor allen Dingen nur den Dreck. Kennt ihr das? Dass man so fokussiert bis auf das, was schlecht ist, was daneben läuft, was schief gehen könnte, immer auf den Boden gucken, da ist schon wieder ein Stein. Also, ich bin zum Beispiel in so einer Facebook-Gruppe drin in Bendorf. Wir wohnen in Bendorf. Und dann gibt es dann die Leute, die sich über alles aufregen müssen. Da steht irgendein, neben dem Glascontainer, irgendeine Dose. Oh, bös, unmöglich. Da steht ein Einkaufswagen irgendwo rum oder irgendwo hat der Hund hingeschissen. Und da wird sich aufgeregt. Kennt ihr das? Seid ihr in solchen Facebook-Gruppen drin? Ihr nicht? Okay, ich bin da drin. Und dann schreiben 20 Leute, wie furchtbar das ist. Ich schreibe dann manchmal darunter, wenn du zum Beispiel so eine Dose neben dem Glascontainer ist, heb sie auf, schmeiß sie weg, Problem erledigt. Aber nein, Problem soll nicht erledigt werden, sondern wir müssen uns fokussieren auf das, was bös ist. Das, irgendwie liegt das bei uns irgendwie so. Ne? Kennt ihr das bei euch auch in eurem eigenen Leben? Dass man so fokussiert ist auf das, was schief gehen kann? Jesus sagt, erhebt eure Häupter. Kennt ihr die Flamenco-Werbung? Von diesem Typ, der die Decken im Zimmer neu macht? Wo da alle nur so rumlaufen? Die gucken nur so. Ne? Das ist die Flamenco. Heißt die Firma, die jetzt die Zimmerdecken so schön abhängt. Ne? Und was uns darauf hinweisen soll, ist nicht ein Hans Kuck in die Luft zu sein und doch nach oben zu schauen. Und doch dahin zu schauen, wo uns Hilfe kommt. Denn wo kommt sie denn her? Kommt sie vom Boden? Kommt sie vom Nachbarn? Kommt sie aus irgendwelchen Umständen? Vielleicht. Aber im Wesentlichen kommt sie von oben, von dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Und dem folgen wir ja nach. Und deswegen sind es diese Panikmache, die wir oftmals erleben, auch gerade in der jetzigen Corona-Zeit, nicht gut. Ich wünsche uns, dass wir anders sind. Ich will jetzt gar nicht hier über Corona predigen und irgendeine Meinung hier fokussieren. Das ist gar nicht wichtig. Mir geht es darum, heute das Thema der Predigt heißt Stand Your Ground. Für alle, die kein Japanisch verstehen, halt die Stellung. Stand your ground. Ich habe mal so ein paar Figuren aus der Bibel gefunden, von denen wir in dieser Richtung was lernen können. Euch fallen bestimmt auch, wenn ihr mal kurz nachdenkt, ein paar Typen ein, Frauen und Männer in der Bibel, sagte, okay, ja, da war sowas. Der erste, ich versuche die so von der Chronologie her so zeitlich ein bisschen nacheinander zu machen, ist zwar nicht so wichtig, aber ich fand das nett. Der erste ist mal Mose. Stand your ground. Was war das für den? Als Prinzensohn von irgendwo hergekommen, plötzlich Sohn des Pharaos oder der Pharaonentochter, ganz hoch angesiedelt, Prinz und so weiter, und plötzlich erfährt er, dass er eigentlich kein Prinz ist, sondern Teil des Sklavenvolkes. Stell dir mal vor. So wie Adoptivkinder manchmal dann ihre wahren Eltern kennenlernen und denken, ist das möglich? Kann das sein? Und was macht der liebe Mose? Er meint, er muss jetzt da was tun. Und verprügelt einen von den Wärtern, der einen Israeli gerade bestraft. Steckt den Tod. Hat er doch sich als ganzer Mann bewiesen, ne? Hat er doch für Israel den Kampf bestanden, oder? Stand your ground. Das sind die Männer, hä? So, ich liebe ja die Actionfilme. Mögt ihr auch? So, Jean-Claude Van Damme und so, wo es. Ne? Und dann stehen sie nachher immer noch da und gewinnen. Hat der Mose doch gemacht, oder? Irgendwie nicht, ne? Irgendwie nicht. Irgendwie hat Gott die Meinung gehabt, Junge, du bist noch gar nicht so weit. Du gehst mal 40 Jahre lang in Zubereitungsphase. 40 Jahre lang ist er dann ganz woanders gewesen. Und das war keine leichte Zeit für den. Da hat er nicht gejubelt und gejauchzt, sondern ist er richtig tief durchgegangen. Von wegen Prinzensohn hier oder Königssohn. Ha. Viehhirte ist er gewesen. Und eines Tages kommt, und ich kenne die alle, die Stelle von einem brennenden Dornbusch. Und was sagt Gott dort zu ihm? Zieh die Schuhe aus. Denn auf dem Grund, auf dem du stehst, ist heiliger Grund. Das hat ihm wirklich die Socken ausgezogen, dem Mose damals. Und hat die Schuhe ausgezogen. Und da hat's geheißen, stehe. Und jetzt gehst du zum Pharao und du machst. Ich kann aber nicht. Du machst. Da kriegt er einen Auftrag. Plötzlich war er nicht ohne Auftrag tätig, sondern mit göttlichem Auftrag tätig. Und aus diesem Auftrag heraus erfolgreich. Stand Your Ground hat für Mose geheißen, ich stehe in dem, was Gott mir vorlegt. Ich bin jetzt Teil des Sklavenvolkes, bin jetzt nicht mehr Pharaonensohn, sondern ich bin jetzt derjenige, der das Volk Israel aus dem Land Israel in die Befreiung führen sollte. Die Lehre aus diesem Text, aus eigener Kraft keine Standhaftigkeit, ohne Auftrag kein Sieg. Der zweite, Josua, Kaleb und Josua, kennt ihr beide, ne? Die Burschen, die mit dem Mose und dem ganzen Volk losgelaufen sind. Die werden mit 10 anderen Jungs geschickt ins gelobte Land, wo nachher Israel landen sollte, mit dem Auftrag, schaut euch mal um, was da los ist. Ihr kennt die Geschichte, ich brauche sie nicht lange ausmalen, keine Ahnung. Sondern die 12 laufen los und dann kommen sie zurück und haben Riesenfrüchte bei sich. Und es sieht so richtig klasse aus.
Und was war, was ist denn, was, wie war es denn da drüben? Erzähl doch mal jetzt, ich will doch wissen.
Ja, es ist ganz klasse da drüben. Milch und Honig, Überfluss, aber, das sind die Abergläubigen, aber, das sind Riesen. Die hauen uns um und haben keine Chance. In ihren Augen sind wir die wie die kleinen Ameisen und die Heuschreckchen. Sagen die alle. Und das ganze Volk sagt, wusste ja, dass ein Haken dran ist. Mist aber auch. Jetzt hätten wir ins verheißene Land gehen sollen, dann werden wir da hingehen, dann werden wir da umgebracht. Murks. 2 sind anders und sagen, jawohl, es sind diese Riesen da. Es sind diese Probleme da. Aber, und es gefällt mir so gut, der Spruch, wir werden sie fressen wie Brot. Müsst ihr mal nachlesen. Wir werden sie fressen wie Brot, sagt er in 4. Mose 14, Vers 6 bis 9. Ja, wir werden sie fressen wie Brot. Der Josua und der Kaleb, die stehen ihren Mann und halten die Stellung und sagen, die Schwierigkeiten gibt es, ja, aber wir werden die Probleme überwinden. Wir kennen das, wir sind mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Epheserbrief. Ja, das ist der Unterschied. Als Mann und Frau, die seinen Stand behalten, erkennen wir die Probleme, erkennen sie auch an, aber werden von denselben nicht überrannt und übervorteilt und zerdrückt, sondern wir werden sie fressen wie Brot. Wenn du das heute merkst, dann hast du das Wichtigste von der Predigt schon verstanden. Die Lehre hieraus ist, glaube Gott mehr als den Umständen. Elia, kennt ihr Elia? Der dickste Kuh von dem, wisst ihr, welcher das war? Wer weiß es? Was war das? Sein stärkste Nummer, die er gedreht hat? Komm, ihr wisst das doch.
Baal, Baal, Baal.
Jede Menge Baal-Propheten, 400 Stück sogar, mit denen macht er einen Gebetswettbewerb. Ihr müsst die Story mal nachlesen in 1. Chroniker 19, 18 und 19. Da wird davon berichtet. Er erlebt einen mächtigen Sieg Gottes, als die Baalspriester mit ihren Gebeten nichts ausrüsten konnten und Elia mit seinen Gebeten die Manifestation Gottes herunterholen konnte. Das Opfer wurde verbrannt, trotz jede Menge Wasserzugabe und so weiter und so fort. Ein riesiger Sieg. Jetzt könnte man sagen, ja, hat er wirklich seinen Mann gestanden, der Elia, ne? Jetzt stand your ground, der hat dafür Gott eingestanden. Aber nachher, direkt danach, hat er sich dermaßen in die Hose gemacht, weil er hörte, dass die Frau vom Ahab, die Isabel, ihm nicht gut wollte. Er weiß vorher von 400 Baalspropheten, die verloren haben gegen den mächtigen Gott Israels, und hat Angst vor der Isabel. Und er rennt in die Wüste unter so einen Ginsterbusch und schmollt und kriegt Depressionen. Kennst du das? Dann hast du was gemacht für Gott und warst doch aktiv gewesen. Und dann kommt die große Depression. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Ich kenne das. Und dann denkt man sich, ah ja, war ja alles für das Hinterteil. Ich mache nichts mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Ich bin hier raus. Ist mir zu viel. Ich kann nicht mehr. Burnout. Und was macht Gott? Schickt einen Engel und sagt, steh auf und iss. Ich habe was für dich zu tun. Steh auf! Und er geht mit dem durch die Wüste. Und ihr kennt die Story nachher, wo Gott dann nicht im Sturm war und Gott nicht im Feuer war und Gott nicht irgendwo war, sondern er war im Säuseln. Daraus haben dann viele Christen gemacht, aha, Gott begegnet man nur in der Stille. So ein Blödsinn. Auch, aber nicht nur. Und er begegnet dem Elia genauso, wie Elia das braucht. Und die Botschaft für dich ist heute Morgen, Gott begegnet dir in deinem Mist genauso, wie du es brauchst. Vielleicht brauchst du es vollkommen anders als dein Nachbar. Vollkommen anders. Aber du kriegst es so, wie du es brauchst, damit du das mitnehmen kannst, was du mitnehmen sollst. Kann ich darauf meinen Amen hören? 2, 3 sind überzeugt. Gott begegnet dir so, wie du es brauchst. Der nächste Bursche ist Hesekiel. Kennt ihr den? Hesekiel. Sagen Leute, die sich nicht auskennen. Der Hesekiel. Also Hesekiel oder die Ökumene sagt Ezechiel zu ihm. Ist ein ganz wichtiger Prophet in der Zeit der Verbannung des Volkes Israel. Wenn ihr das Buch lest, ist es beeindruckend, wie da den Tempel beschrieben wird und so weiter. Müsst ihr mal lesen. Also ist ein richtiger Knaller, das Buch Hesekiel. Und jetzt will ich nur auf ein Wort hinkommen. Wo steht es da genau, damit ihr die mitschreiben? Hesekiel 2, Vers 1. Da sagt Gott zu ihm, Menschensohn, stell dich auf die Füße, ich will mit dir reden. Stell dich auf die Füße, ich will mit dir reden. Der Wilhelm Busch, nicht dieser Komiker, sondern der Pfarrer aus Essen, dem wird ein Zitat zugeschrieben, wo es heißt, wer vor Gott kniet, kann vor Menschen aufrecht stehen. Aber Gott will natürlich unsere Knien durchaus sehen. Und ich weiß nicht, wie viel du Zeit auf den Knien verbringst. Ist ziemlich aus der Mode gekommen. Ich glaube, Watchman Nee war das gewesen, der seine Kandidaten, die zu ihm auf die Bibelschule kommen wollten, Fußbeine hochmachen lassen, ob die schön Hornhaut auf den Knien hatten. Als Test, ob das wirklich Beter sind. Hui, 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 hui. Wie sieht es mit deiner Hornhaut aus? Auf den Knien? Von meiner ganz zu schweigen. Knien ja. Vor Menschen dann stehen. Aber hier sagt Gott, jetzt stell dich hin. Jetzt steh. Und er gibt ihm wunderbare Offenbarungen über das Reich Gottes, die in die unsichtbare Welt hineinfügen. Vorletztes. Königin Esther. Zitat Esther, Kapitel 7, Vers 3. Ach so, bei Hesekiel, was lernen wir? Mein Lehrvers habe ich immer darunter geschrieben. Gott sucht keine Waschlappen, sondern aufrechte Menschen. Hast du das auch schon mal gemerkt? Kennst du Leute, denen gibst du so die Hand und du hast das Gefühl, du greifst wirklich in den Waschlappen rein? Da schüttelst du mich immer, ne? Und es gibt Leute, die kräftig zugreifen können. Da weißt du, okay, da weißt du, wo du dran bist. Deswegen haben die Pastoren meistens übrigens den Ring am linken Finger, weil falls die Leute kräftig zugreifen, gibt es das immer hier die Hornhäute. Habe ich früher auch noch gehabt. Und diese Waschlappen-Mentalität von den Christen, die uns oft nachgesagt wird und die wir oftmals sogar leben. Ja, ich darf mich ja nicht wehren. Nein, ich muss den unteren Weg gehen. Ich muss das Leid erfahren. Nein! Wer sagt denn sowas? Was ist das für eine Theologie? Welchem Gott folgst du denn? Natürlich ist Demut unsere Sache. Natürlich ist Unterordnung unsere Sache. Aber wir haben doch erhobenes Haupt, weil wir Erlöste sind. Amen? Na, also. Also. Königin, und die Königin Esther. Ihr kennt die ganze Geschichte, die tritt vor ihren Ehemann mit der Gefahr hin, dass es sie ihr Leben kostet, weil sie das normal nicht durfte als Ehefrau des Königs und sagt, hilf mir, mein Volk soll umgebracht werden. Und in Esther 7, Vers 3 steht das dann da drin, dass sie vor ihren Mann tritt und sagt, schütz uns, hilf uns. Und ihr Onkel, wie hieß der noch schnell, der... Ihr seid klasse. Wer will weiterpredigen? Der Mordechai sagte, Esther, wer weiß, vielleicht bist du genau für diese Situation überhaupt hier an den Hof gekommen. Denn eine Karriere als tausendste Nebenfrau von dem König ist nicht unbedingt das, was sich ein junges Mädchen vorstellt, muss man ja sagen. Ne? In so einem Harem zu landen, weiß nicht, ob das deine Priorität als junge Frau gewesen wäre. Kann ich mir nicht vorstellen. Die sei es aber, und genau zu dem Zeitpunkt ist sie startbereit und steht ihre Frau und sagt, König, ich will, dass du mir hilfst, gegen diese Vorhaben, das Volk Israel zu töten. Purimfest ist daraus geworden, das Befreiungsfest der Israeli. Die Lehre, wenn Gottes Plan Realität werden soll, braucht es unsere Bereitschaft, unsere Hingabe und unseren Glauben. Das heißt nicht, dass Gott ohne uns gar nichts machen kann. Die Story habt ihr schon in 1000 Predigten gehört, wie das Verhältnis davon ist. Aber hier an der Stelle die Betonung darauf, dass deine Gehorsam, deine Hingabe und dein Glaube einen entscheidenden Unterschied macht. Vorletzter. Petrus. Den Typ mag ich. Ein vorlautes Stück. Freche Sprüche, alle Ritt. Herr, lasst uns 3 Hütten bauen, und hier ist gut sein, und ich laufe übers Wasser, ne? Der Mann, ha? Ich finde den klasse. Ich weiß nicht, ob ihr den, wie ihr den mögt. Welche Person in der Bibel eure Lieblingsperson ist? Für mich ist der definitiv der Petrus. Der gefällt mir richtig. Das ist so der Jean-Claude Van Damme des Altertums. Und der Typ, so stark wie er ist, im Garten des Hohen Priesters, als Jesus verhört wird, so klein mit Hut. Nein, ich kenne die Frau gar nicht. Nein, 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 ich habe noch nie gesehen. Ich gehöre zu dem Mann nicht. Ach, nein, nein, ich, nein, nein, ich. Nein. Kennt ihr das? Habt ihr schon mal so richtig herrlich versagt? So richtig in die Tonne gegriffen? So richtig Gott was versprochen und nicht gehalten? Kennt ihr das? Ihr nicht? Aber ich kenne das. Ich habe das schon gemacht. Ich mache das immer wieder mal zwischendurch, dass ich Gott tolle Sachen verspreche. Und dann heißt es, ich kann mich ja mal versprechen, ne? Nee. Die Lehre aus Petrus lautet, Zerbruch ist nicht das Ende, sondern oft der Anfang. Scheitern ist erlaubt. Jetzt kommt der Letzte, der ist nicht aus der Bibel, der ist aus Bendorf. Der Arthur kennt ihn auch. Der hat ihn damals mal in Bonn kennengelernt, in der gemeinsamen Jugendarbeit. Und dieser jemand hatte sich berufen gefühlt, auf die Bibelschule zu gehen. Meiner einer nämlich. Und ja, Herr, jetzt kommt endlich Erweckung ins Reich Gottes. Gut, dass du mich hast. Rechte Hand, linke Schulter. Na, jetzt, der Bruder Krüger sagte damals, ihr müsst nicht meinen, dass mit euch die Erweckung losgeht. Haben wir aber gemeint. Ging nicht los. Aber haben wir gemeint. Ne? Ich war auch voller Überzeugung und Glaubensmut. Und das hört sich jetzt witzig an, aber ist nicht witzig gemeint. Wen der Teufel nicht bremsen kann, den schubst er an. Und ich bin schön angeschubst worden. Ich habe erbärmlich versagt in meiner ersten Gemeinde in Darmstadt, musste den Dienst verlassen und bin letztendlich dann jetzt seit 25 Jahren bei der Müllabfuhr. Nach dem Motto, wie kommst du vom Pastor zur Müllabfuhr? Ja, erst habe ich Seelenmüll entsorgt, jetzt Wohnstandsmüll, habe ich immer gesagt. Aber es hat mich immer gefuchst, das waren fast 30 Jahre, wo ich nicht im Dienst war, den ich eigentlich wollte. Zu dem ich mich damals als junger Mann berufen fühlte. Nicht so ein Mist. Also Gott, mit uns beiden wird das anscheinend nichts mehr. Ich habe jetzt verschissen für Zeit und Ewigkeit. Und dann ging noch meine Ehe zu Brüche nach 25 Jahren. Also noch mal, mit anderen Worten, Totalausfall. Und dann stehe ich da. Erst voll Selbstmitleid, dann voll Aggression. Die ganzen Phasen, die man so durchmacht, wenn man so einen Zerbruch hat, richtig zerbrochen ist und wird. Und ja, das war nicht schön. Und dann kam ein Wendepunkt. Und zwar war der vor etwa 2,5 Jahren. Ich habe damals meiner jüngsten Tochter, die auch Jesus nachfolgt, gesagt, ja Mensch, hier meine Berufung, das ist ziemlich durch. Ihre Mentorin sagte ihr, ja, die Berufung deines Vaters lebt jetzt in dir weiter. Und ich fand das beruhigend und schönen Gedanken. Und dann war ich bei der Feuerkonferenz in Hamburg, die Abschiedskonferenz von Reinhard Bondke. Und da war das Thema, was mich angesprochen hat in mehreren Predigten, ich bin mit dir nicht fertig, Junge. Aber ich bin schon bald 60. Na und? Mose war 80. Ausreden gilt nicht. Meine Berufungen reuen mich nicht. Halleluja. Und da war ich wieder im Rennen. Dann war ich danach in der Reha gewesen, weil ich gerade eine Depression am Laufen hatte und habe da drin dann viele Sachen bewegt, auch eine Gemeinde Neugründung erwogen, hast du nicht gesehen. Wenn ihr irgendwann mal eine Gemeinde Neugründung hört, mit der ich was zu tun habe, die Gemeinde wird es heißen Solid Ground Church übrigens. Ne? Das heißt feststehen, beweglich handeln. So wird die Gemeinde nachher heißen. Aber einstweilen sind wir geführt worden, Marion und ich, zu einer Gemeinde ganz weit weg von hier, nach Nachstetten. Das ist eine Foursquare-Gemeinde. Foursquare ist auch so eine Pfingstbewegung, eine Foursquare-Gemeinde. Und da dürfen wir jetzt mitarbeiten, mitdienen. Und ich darf wieder viel predigen. Und ich dachte mir, Mensch Gott, du bist eigentlich ziemlich cool, dass du mich, blöde Sau, nochmal rausholst. Dass du mich nochmal rausholst und mich nochmal nimmst im Dienst. Und da bin ich Gott übermäßig dankbar. Und das, meine Botschaft daran an dich ist, du kannst gar nicht so tief fallen, dass Gott dich nicht wieder rausholt. Und wenn ihr noch nie Zerbruch erlebt habt, ich wünsche euch nicht, aber Zerbruch macht was mit einem, was auch Gutes ist. Menschen haben es böse mit euch gemeint, ihr habt es gut mit mir gemeint. Das rechte Stehen in der Bibel ist so ein wichtiger Punkt. Abschließend komme ich auf den Epheserbrief zu sprechen. Epheser 6 kennt ihr ja, ne? Die Waffenrüstung Gottes. Und die wird eingeleitet, muss ich wieder vorlesen, sonst habe ich die Hälfte vergessen. Genau. Vers 13. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Also steht. Dreimal das Wort stehen. Einmal ist es aufstehen. Morgens stehst du auf. Wurde eine Frau gefragt, wie schaffen Sie das, dass Sie 100 Jahre alt geworden sind? Ja, jeden Morgen aufwachen. Ist schon mal ein guter Plan. Und dann sollst du auch aufstehen. In Depressionen ist es manchmal ziemlich schwierig aufzustehen, aber aufstehen. Im Normalfall, wenn du nicht Depressionen hast und einfach nur normal arbeiten musst, wie wir armen Kerle auch noch, ich noch 4 Jahre und einen Monat, wir müssen aufstehen, uns waschen, Frühstück, ab ins Büro oder eben im Homeoffice bleiben oder an die Werkbank oder was auch immer für deine Tätigkeit notwendig ist. Aufstehen. Da gibt es ja viele Stellen aus der Schrift auch. Er erinnert bestimmt eine ganze Reihe von Krankenheilungen bei Jesus. Steh auf, nimm dein Bett und wandle. Und ich bleib liegen, bist gesund. Steh auf. Das heißt, auch für dich heute Morgen, wenn wir nachher für Kranke beten, es ist für dich ein Schritt wichtig, vielleicht auch sogar ein körperlicher Schritt. Ich weiß nicht, ruft ihr nach vorne zum Krankenbeten? Dass du wirklich aufstehst. Vielleicht bist du auch nur in der Seele krank, keine körperliche Krankheit. Vielleicht ist die Predigt heute Morgen in dein Herz gefallen und sagst, ich will aufstehen und will einen Schritt machen. Und wisst ihr was? Unsere körperliche Haltung hat eine Rückbeziehung, hat einen Widerhall in unserer Seele und unserem Körper, in unserem Geist, meine ich. Wenn du aufstehst, stehst du anders, als wenn du da auf der Couch liegst. Couch liegen ist auch toll. Ich mache auch gerne Extrem-Couching. Aber manchmal muss man aufstehen. Und dann muss man sogar bestehen. Wenn dann die Widersacher kommen, die Probleme kommen, geht es um das Bestehen in deinem Leben. Und das gilt nicht nur dir. Liebe Gemeinde, Christuszentrum Neuwied, steht auf, denn Gott ist auf eurer Seite. Habt ihr das alle gehört? Liebes Christuszentrum in Neuwied, steht auf, denn Gott ist auf eurer Seite. Glaubt ihr wirklich, dass Gottes Plan ist, dass hier so ein paar versprengte, komische Heilige rumsitzen? Gott hat gesagt, mach die Bahnen weit, die Zeltbahnen, spare nicht, spanne aus, Wachstum. Wie begeistert bist du für deinen Gott und wann hast du das letzte Mal einen Heiden mitgebracht in den Gottesdienst? Das sind die Evangelisten, die müssen das machen, ne? Steh auf und bestehe. Amen.